Es gibt eine Liste im Internet, die führt die aktuellen Kriege und Bürgerkriege der Welt auf. Sie besteht aus 35 Kriegen, die seit ihrem Beginn bis heute, bis zu diesem Tag fortwähren. Es gibt ununterbrochen Krieg dort und immer wieder. Der älteste Krieg schon seit 1948 und um einiges aktueller seit 2010 im Jemen, seit 2011 im Irak und in Syrien, seit 2013 Südsudan, der jetzt vom Bürgerkrieg völlig zerrissen und von der Hungersnot bedroht ist. Seit 2014, dieses Jahr, in der Ukraine. Und viele von uns haben von dieser Rakete, die auf das Flugzeug geschossen ist, wurde letzten Donnerstag mitgekriegt. Aber nicht nur Kriege, sondern auch Christenverfolgung ist ein Thema heute. Derzeit werden 100 Millionen Christen weltweit verfolgt, diskriminiert und bedroht. Am schlimmsten in Nordkorea, Somalia und Syrien. Und einige von uns haben vor kurzem eine Petition unterschrieben für Christin aus dem Sudan. Daraufhin ist sie aus der Todeszelle befreit worden, weil sie wegen ihres Glaubens verurteilt war zum Tod. Am Tag darauf ist ihr aber die Ausreise aus dem Sudan verweigert worden und sie ist jetzt immer noch dort, meines Wissens. Und man weiß nicht, was passieren wird. Aber nicht nur dort, auch in Europa wird es immer schwieriger, für christliche Werte einzustehen, oder? Für Familie, für Ehe. Unsere Gesellschaft scheint für alles offen zu sein, außer für den Gott der Bibel. Der wird immer mehr an den Rand gedrängt. Und die Frage stellt sich wirklich, hat Gott völlig die Kontrolle verloren? Stimmt dieses Weltbild, dieses duale Weltbild, dass da Gott ist und da ist der Teufel und sie sind ungefähr gleich stark und sie bekämpfen sich und jetzt scheint der Teufel immer mehr an Macht zu gewinnen? Oder hat Gott bei der Schöpfung nur alles im Griff gehabt, aber jetzt lässt er allen Dingen ihren Lauf und alles gerät mehr und mehr aus dem Ruder? Stimmt es so? Ich möchte heute mit dieser Predigt aus Daniel 7 sagen und klar machen, nein. Nein, Gott regiert. Gott hat unsere Welt, hat alles im Griff. Er regiert. So wie das im Psalm 135, Vers 6 ausgedrückt wird. Alles, was dem Herrn wohlgefällt, tut er. Im Himmel und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Gott regiert. Wir wollen uns drei Themen heute anschauen. Gott regiert. Gott regiert auf dieser Welt. Gott regiert im Himmel. Und drittens, Gott regiert in deinem Leben. Und diese drei Fakten wollen wir anhand von Daniel 7 herausarbeiten. Bevor wir jetzt aber dorthin gehen, noch ein bisschen eine Hilfe zur Orientierung. Wir haben jetzt einige Predigten schon gehört, aber Daniel, das ganze Buch, kann eigentlich auf zwei Arten eingeteilt werden. Einerseits sprachlich, also in den hebräischen Teil und in den aramäischen Teil, andererseits nach der Literaturgattung. Und in diesem siebten Kapitel sind wir bei dem letzten aramäischen Kapitel. Es ist also in einer Sprache verfasst worden im Original, die jeder lesen hat können, nicht nur die Juden, sondern jeder damals, so wie das heutige Englisch quasi. Aber dieses siebte Kapitel ist auch das erste Prophetie-Kapitel. Und nicht nur Prophetie, sondern apokalyptische Prophetie. Und deswegen will ich ein paar Dinge zu dieser speziellen Gattung anmerken. Apokalyptisch hat nichts mit Apokryphe oder Eukalyptus zu tun. Es klingt nur so ähnlich. Bei apokalyptischer Prophetie geht es um Voraussagen, und zwar Voraussagen über die ferne Zukunft, über das Ende der Zeit. Und es ist ein Privileg, diesen Text heute vor uns zu haben. Es ist ein Privileg, dass Gott uns die Weltgeschichte offenbart darin. Von Daniel bis zum zweiten Kommen Jesu. Dieser große Zeitraum wird darin offenbart. Und wir dürfen erkennen und dürfen sehen, dass Gott einen Plan mit dieser Welt hat. Vieles davon liegt auch jetzt noch in der Zukunft. Aber, und das ist die andere Sache, und das ist euch sicher schon aufgefallen, bei dieser speziellen Literaturgattung, also bei diesen Prophetien, sind sehr viele Bilder, kommen da vor, Bilder und Metaphern. Und darum ist es wichtig zu beachten, dass die Bibel sich selber auslegt. Ja? Wir können nicht einfach irgendwas so ein Bild hernehmen und eine Bedeutung hineinlegen, sondern wir müssen schauen, was ist denn wirklich da, für was stehen diese ganzen Bilder? Und da wird uns Gottes Wort selber dabei helfen, weil klare Stellen das Licht auf unklare Stellen werfen werden. Und zweitens wollen wir nicht jedes winzige Detail von dieser Prophetie anschauen. Ja? Wir werden nicht über die Adlersflügel dieses Tieres reden, sondern wir wollen das große Ganze in diesem Kapitel beachten. Und ich lade dich ein, wenn du deine Bibel dabei hast, Daniel 7 aufzuschlagen. Wir werden ein bisschen hin und her springen müssen in dem Kapitel, weil wir haben ja in dem ersten Teil den Traum und im zweiten Teil dann die Interpretation von dem Traum. Und es hilft, wenn du eine Bibel mit hast und wenn du mitschaust. Gott regiert auf dieser Welt. Daniel 7, Vers 1. Im ersten Jahr Belsatzas. Und da müssen wir schon aufpassen, weil dieses Kapitel ist nicht chronologisch, also die Kapitel sind nicht chronologisch geordnet. Diese ganzen Prophetien, diese ganzen Visionen im zweiten Teil des Buches, die passieren während der Geschichte in den Kapiteln 1 und 6. Das heißt, wir sind jetzt wieder im babylonischen Reich, nicht im medo-persischen Reich, wie letzte Woche noch. Und in diesem ersten Jahr Belsatzas, des Königs von Babel, sah Daniel einen Traum. Also er hat diesen Traum und er schreibt ihn auf. Und wir haben diesen Traum gerade vorher gehört. Und vielleicht hast du da gedacht, wow, was ist jetzt los? Da geht's ja drunter und drüber. Das ist ein schräger Traum, oder? Wir haben vier Tiere, wir haben einen feurigen Thron, jemanden, der aus den Wolken wie ein Menschensohn herunterkommt. Es ist ein schräger Traum, oder? Wir wollen uns jetzt mit dem ersten Teil beschäftigen, mit diesen vier Tieren, Vers 2 und 3. Siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, eines verschieden vom anderen. Und jetzt will ich gleich ein bisschen weiter zurückspringen in diesem Kapitel, denn es gibt eine Schlüsselstelle, die uns helfen wird, zu verstehen, um was es da geht. Was ist das Meer? Was sind diese vier Tiere? Daniel selber fragt in der Mitte von seinem Traum nach, ja, um was geht's denn da überhaupt? Und er bekommt in den Versen 17 und 18 die Antwort. Und das könnt ihr euch rot anmalen in eurer Bibel. Die Verse 17 und 18 sind eine Zusammenfassung von dem ganzen Traum. Und so heißt es in 17 über diese Tiere, diese großen Tiere, es sind vier. Vier Könige werden von der Erde auferstehen. Okay, das ist hilfreich, oder? Wir wissen jetzt, das Meer ist die Erde, ist die Welt, sind die Nationen. Und aus diesen Nationen werden vier Königreiche, vier Könige auferstehen. Okay, jetzt können wir uns diese vier Tiere anschauen und können weitergehen in Vers 4. Das erste Tier ist wie ein Löwe. Es ist kein Löwe, aber es schaut so ähnlich aus wie ein Löwe. Es hat Adlerflügeln und Daniel sieht, wie ihm diese Flügel abgerissen werden und wie er hingestellt wird wie ein Mensch. Das ist die Beschreibung von dem ersten dieser Königreiche. Das Königreich ist also stark und kraftvoll wie ein Löwe und schnell wie ein Adler. Aber seine Flügel werden ausgerissen und es wird um einiges menschlicher. Und vielleicht denkt der eine oder andere von uns jetzt, ja, das klingt sehr nach Nebukadnezar und seiner Demütigung von Gott. Aber okay, schauen wir weiter in Vers 5. Das zweite Tier. Das zweite Tier ist wie ein Bär und es richtet sich auf einer Seite höher auf als auf der anderen und drei Rippen sind in seinem Maul. Das heißt, dieses nächste Königreich, was da kommen wird, es scheint zwei Seiten zu haben, aus zwei Teilen zu bestehen, aber eines ist mächtiger als das andere. Und in seinem Mund, heißt es weiter, sind drei Rippen. Das heißt, es ist unglaublich raubgierig, oder? Es hat nur drei Rippen in seinem Mund. Und der Stimme sagt zu ihm, steh auf, friss noch mehr, erobere noch mehr, werde noch mächtiger. Und dann kommt noch ein Tier, das dritte Tier in Vers 6. Es ist so ähnlich wie ein Leopard, aber es ist kein Leopard, weil er hat vier Köpfe und vier Flügel. Und Herrschaft wurde ihm gegeben, heißt es. Das sind die ersten drei Tiere. Und dann schließlich in Vers 7 das letzte Tier. Es fällt gleich auf, da wird nicht gesagt, das ist wie irgendein anderes Tier, weil für dieses Tier gibt es keine Beschreibung. Daniel kann uns nicht sagen, es schaut so ähnlich aus wie, weil es ist so furchtbar, dass es kein Tier gibt, mit dem man es vergleichen kann. Dieses vierte Königreich ist, und das sagt uns Vers 7, es ist schrecklich und furchtbar. Es ist stark, es hat große Zähne, es frisst und zermalmt. Und zertretet alles. Und in Vers 8 heißt es, zusätzlich zu diesen 10 Hörnern, die es am Kopf hat, kommt nur ein kleines Horn dazu, das am Ende aufsteht. Und auf diesem Horn sehen wir Menschenaugen und einen Mund, der große Dinge redete. Also Stolz und Hochmut. Wenn wir jetzt in Vers 21 schauen, wird wieder von diesem Horn berichtet. Dort heißt es, ich sah, wie dieses Horn Krieg gegen die Heiligen führte und sie besiegte. Das heißt, in diesem vierten Reich, von dem da die Rede ist, dort werden Christen verfolgt werden, unter diesem Königreich. Und in Vers 23 wird es noch mehr ausgeführt. Dort können wir die Interpretation von diesem Horn, von diesem vierten Reich sehen. Und dort heißt es, dieses vierte Tier, ein viertes Königreich wird auf der Erde sein, das von allen Königreichen verschieden sein wird und es wird die ganze Erde verzehren und sie zertreten und zermalmen. Und die 10 Hörner aus jenem Königreich werden 10 Könige aufstehen. Und ein anderer wird aus ihnen aufstehen, und dieser wird verschieden sein, er wird anders sein von den vorigen. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und gegen die Heiligen. Und er wird die Heiligen des Höchsten vernichten. Und er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetze zu ändern. Daniel stellt sich in dem Kapitel auf den Kopf, nur um uns zu sagen, dieses vierte Tier ist anders als alles, was vor ihm kommen ist. Es ist nicht einordnbar. Dieses Reich ist so furchtbar, dass es bösartiger ist als alle Reiche, die vor ihm waren. Dass es vom Umfang her größer ist als alles, was vor ihm kommen ist. Dass dieses Horn, dass dieser König mächtiger als alle anderen Herrscher sein wird. Und es wird sich gegen Gott auflehnen und die Heiligen werden verfolgt werden. Es ist mit nichts zu vergleichen und das auf die schrecklichste Art. Und wir können nicht wissen, wer dieses Horn sein wird oder was dieses Reich ist, weil es auch für uns noch in der Zukunft liegt. Wer ist dieses kleine Horn, den Johannes als den Antichristen bezeichnet im Neuen Testament, den Paulus den Sohn des Verderbens nennt? Was ist das für Tier mit diesen 10 Hörnern, das uns auch in der Offenbarung wieder begegnet? Ich kann es euch nicht sagen, wir wissen es nicht. Aber es ist auch nicht der Punkt da. Um das geht es in diesem Kapitel nicht. Sondern um was geht's? Erstens, ich glaube, diese Vision von diesen 4 Tieren, sie soll uns Angst machen. So wie sie Daniel Angst gemacht hat in Vers 15. Mir, Daniel, wurde mein Gesicht in mir tief ergriffen und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Ihr müsst euch vorstellen, Daniel ist im Exil. Das heißt, er ist nicht in Jerusalem, sondern er ist weggeführt worden von den Babyloniern. Und jetzt kriegt er im Exil diesen Traum, der ihm sagt, erstens, es fängt furchtbar an. Zweitens, es geht schlimm weiter. Und drittens, am Ende wird es ganz furchtbar sein. Natürlich ist seine Reaktion Angst. Aber es gibt da noch einen zweiten Punkt, den wir da sehen müssen. Nämlich, dass Gott auf dieser Erde regiert. Nicht in einem sichtbaren Reich, nicht politisch, nicht geografisch, aber Gott regiert auf dieser Erde. Schon allein die Tatsache, dass er Daniel diese Offenbarung geben kann, sagt, dass die Geschichte in seiner Hand ist. Er hat die Kontrolle drüber. Diese Herrscher, diese 4 Reiche mögen die Erde vielleicht für eine Zeit lang aufwühlen. Aber letztendlich sind sie alle Gott unterstellt. Wer ist es, der diesen Wind auf das Meer lässt? Wer reißt dem Löwen seine Flügel aus? Wer redet zu dem Bären, er soll viel Fleisch essen? Wer gibt dem Leoparden Herrschaft? Ja, es ist Gott, er hat die Kontrolle. In den Sprüchen 21 heißt es, wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs und er lenkt es, wohin immer er will. Gott ist nicht überrascht, wenn ein Herrschaftswechsel von einem Reich auf das nächste kommt. Und das heißt für uns, er ist auch nicht überrascht mit unserer aktuellen politischen Situation, mit den Staatsmännern, mit den Staaten, mit den Herrschaften, mit denen wir es heute zu tun haben. Ah, die sind nur so lange an der Macht, wie Gott ihnen Macht gibt. Ah, in Israel, ah, im Sudan, ah, in Österreich, ah, da bei uns. Gott regiert und er zieht die Linien und sogar der mächtigste König kann diese Linien nicht überschreiten. Und wenn wir das wissen, dann sagt uns das ja auch, ja, dann wollen wir diesen Mächten auch gehorchen, oder? Dann wollen wir den Gesetzen und den Verordnungen von diesen Königen, von diesen Herrschern, die Gott eingesetzt hat, ja, wir wollen sie auch erfüllen. Und das Gleiche sagt Paulus im Römerbrief, im 13. Kapitel. Dort heißt es, jeder unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht, außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Gott setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Und das sehen wir auch an Daniel, oder? Natürlich wäre er lieber in Israel gewesen und nicht im Exil. Aber jetzt, während er dort ist, rebelliert er auch nicht gegen diese Könige, sondern er dient ihnen, ganz im Gegenteil. Er dient mit äußerster Treue. Er dient mit Treue in dem Wissen, dass Gott sie eingesetzt hat. Und wenn Daniel das in Babylon und in Medo-Persien machen konnte, dann wie viel mehr können wir das in unserer Situation da machen, wo wir ja so viele Freiheiten haben. Aber nicht nur Könige setzt Gott ein. Es heißt, wieder in den Sprüchen im 16. Kapitel, dass das Herz des Menschen seinen Weg plant, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Und das müssen wir verstehen. Gott regiert auf dieser Erde. Es war kein Zufall, dass Daniel damals im Exil war. Und es ist auch kein Zufall, dass du heute in Tirol bist. Du bist nicht zufällig das Kind deiner Eltern. Du bist nicht zufällig, wer du bist. Wenn du auf deine Fähigkeiten schaust, wenn du auf deine Talente schaust, wenn du auf dein Aussehen schaust, es ist alles von Gott gegeben. Nichts kommt von dir selber. Denk an deine Position in der Firma, im Beruf. Vielleicht hast du eine einflussreiche Position und denkst dir, ja, ich bin halt dort, weil ich dies und jenes kann und eigentlich ja bemerkenswerte Person bin. Aber das Geheimnis ist, du bist dort, weil Gott die dort hingestellt hat. Denk an deinen Besitz, dein Einkommen. Hast du das alles verdient? Hast du das selber hervorgerufen? Nein, es kommt von Gott. Und nicht von dir selber. Es ist Gottes Geschenk an die. Und so kann man sagen, Gott kann all diese Dinge geben und er kann sie wieder nehmen. Gott ist es, der Menschen erhöht und sie erniedrigt. Und das können wir beobachten. Und Gott macht es, weil Gott auf dieser Welt regiert. Aber das ist nicht das Ende dieser Vision. Gott offenbart Daniel nicht nur diese Zeit dieser vier Reiche. Er sagt nicht, okay, die Welt ist ein schrecklicher Ort. Nach diesem schrecklichen Reich kommt nur ein Schreckliches. Und dann noch eins und noch eins und noch eins. Und das ist alles in Gottes Plan. Und jetzt schönen Tag. Na, es geht nur weiter. Das ist nur die halbe Geschichte. Es kommt nur mehr. Und das ist der zweite Punkt. Gott regiert im Himmel. In Vers 9 schreibt Daniel: Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Alter an Tagen sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Siehst du den Kontrast von diesem Vers zu allem, was davor passiert ist? Es geht von diesem tobenden Meer zu Gottes Thron im Himmel. Es geht von diesem absoluten Chaos hin zu einer herrlichen Szene. Von diesem furchtbaren Horn und aller Verfolgung und aller Auflehnung geht es hin zu Gott selber, der da beschrieben wird als der Alte an Tagen. Und das ist nichts anderes als der Ausdruck seiner Ewigkeit. Er ist der Ewige, er ist der Allmächtige. Und der weise Gott. Daniel sieht im Vers 10 Feuer von diesem Thron ausgehen und unzählige Tausende mal Tausende, Zehntausende mal Zehntausende sind um diesen Thron herum. Und das Gericht setzt sich und Bücher werden geöffnet. Also wir sind da in einer Gerichtsszene. Das Gericht setzt sich, Bücher werden geöffnet. Jetzt ist die Frage, wer wird gerichtet? Vers 11. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde. Das vierte Tier, dieses mächtige Reich, wird zerstört so schnell. Es ist mit einem Mal vorbei. Das große und mächtige Reich. Es wird getötet, sein Leib zerstört und im Feuer übergeben. Das ist das Ende dieses furchtbaren, dieses schrecklichen Reiches. Von einer Sekunde auf die andere. Nur mal ab Vers 26 die Interpretation von der Stelle. Das Gericht wird sich setzen und man wird seine Herrschaft wegnehmen, um sie zu vernichten und zu zerstören bis zum Ende. dieses mächtige Reich wird ein schnelles Ende haben. Und jetzt ist die Frage, was kommt danach? Wir haben 1, 2, 3, 4 dieser schrecklichen Reiche. Kommt jetzt das 5., das noch schrecklicher ist, und dann das 6. und das 7. Nein, es geht nicht immer so weiter. Gott sei Dank geht es nicht immer so weiter. In Vers 13 heißt es, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn, und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor ihn gebracht, und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker und Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Das ist der Höhepunkt der Geschichte. Nicht nur der Geschichte, sondern aller Geschichte. Das ist der Moment, auf den wir warten, wenn Christus in all seiner Herrlichkeit wiederkommt. Wenn Gott sein sichtbares Reich aufbaut. Darauf läuft alles hinaus, darauf warten wir. Und das ist auch der Punkt dieses Kapitels. Nochmal zu unseren Schlüsselversen in 17 und 18, die das ganze Kapitel eigentlich zusammenfassen. In Vers 17 am Ende heißt es, 4 Könige werden von der Erde aufstehen. Und das war unser erster Teil. Und dann Vers 18, aber. Und dieses aber, ich bin dankbar für dieses aber. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit, ja in Ewigkeit der Ewigkeiten. Also ja, es gibt diese 4 Reiche. Und ja, die Zeit in diesen 4 Reichen wird schwierig. Auch für die Christen wird es schwierig, unter diesen 4 Reichen zu leben. Aber, und das ist der Punkt, er lenkt seine Aufmerksamkeit und auch unsere Aufmerksamkeit auf das, was danach kommt. Aber die Heiligen werden das Reich empfangen und behalten. Und nicht nur für Zeit, sondern ewig. Und ewig und ewig und ewig. Die 4 Tiere haben ein Ende, aber Gottes Reich wird ein ewiges Reich sein. Und habt ihr gesehen, wer dieses Reich besitzen wird? Es ist doch unglaublich, oder? Nicht nur Jesus wird wiederkommen und sein Reich aufbauen und wird herrschen, sondern die Heiligen mit ihm, die Gläubigen, jene, die auf Gottes Reich warten, solche wie Daniel einer war, solche wie wir sind. Du glaubst es nicht? Lies Vers 27. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Herrschaften werden ihm dienen und gehorchen. Ja, diese weltlichen Mächte mögen für Zeit lang herrschen. Sie mögen schwächere Reiche sogar besiegen. Aber am Ende werden sie gerichtet werden. Und Gottes Reich wird kommen. Und Gott und die Heiligen werden herrschen für immer. Und das ist ein wunderschöner Kontrast, den wir zwischen diesen 4 Reichen und zwischen Gottes Reich da erkennen dürfen. Die 4 Reiche sind örtlich begrenzt gewesen. Sie waren riesig, aber doch begrenzt. Aber Gottes Reich wird universal sein, es wird überall sein. Die 4 Reiche waren nur für eine gewisse Zeit, für eine kurze und festgelegte Zeit an der Macht. Aber Gottes Reich wird ein ewiges Reich sein. Die 4 Reiche waren menschlich. Und nicht nur menschlich, sondern bestialisch. Aber Gottes Reich wird heilig sein. Es wird gerecht sein. Es kommt von oben herab. In den 4 Reichen herrschen die Machthaber mit Gewalt und mit Schrecken. Aber Gott herrscht mit Majestät und in Gerechtigkeit. Und in Heiligkeit. Die 4 Reiche sind zerstört worden. Oder sind von dem Nächsten, das größer war als sie, übernommen worden. Aber Gottes Reich wird niemals zerstört werden, sondern es wird von Gott selber erhalten bleiben. Und Gottes sichtbares Reich wird kommen. Nur die Frage, die uns jetzt beschäftigen soll, ist, was machen wir bis dahin? Es ist ja noch nicht so weit. Wir wissen, es wird so sein. Jesus wird wiederkommen, aber was bis dahin? Und das ist der letzte Punkt. Gott regiert in deinem Leben. Was hat Daniel mit diesem Traum gemacht? Wie hat er regiert? Schauen wir uns den allerletzten Vers im Kapitel an, 28. Bis hierher das Ende der Sache. Mich, Daniel, ängstigten meine Gedanken sehr und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir und ich bewahrte die Sache in meinem Herzen. Also einerseits Angst, und das haben wir schon gehabt. Das wissen wir seit Vers 15. Jetzt am Ende hat er noch mehr Informationen gekriegt und er hat noch mehr Angst. Und uns darf schon auch unwohl sein bei dem Gedanken. Und es wird nicht einfach werden. Es werden Verfolgungen kommen, heißt es. Es wird nicht besser werden und immer besser und besser, bis dann Jesus endlich kommt, sondern das Gegenteil ist der Fall. Es wird schlimmer werden. Aber wir brauchen keine Panik zu haben bei all dem, was um uns herum passiert. Wenn wir dieses Wissen, diese Sache, wie es da formuliert ist, in unseren Herzen behalten. Und ich habe mir die Frage gestellt, was heißt das? Was heißt das, wenn Daniel schreibt, er behielt diese Sache in seinem Herzen? Wie geht das? Was heißt das? Wie schaut das Leben von jemandem aus, der dieses Wissen um Gottes Herrschaft, der dieses Wissen, dass Gott wiederkommt, dass Gott sein Reich baut auf dieser Erde, im Herzen behält? Weil das ist ja das Problem. Wir sind in derselben Situation. Wir sind in einem von diesen Reichen gerade, oder? So wie Daniel dem babylonischen und später dem medo-persischen Reich gedient hat, aber gleichzeitig auch Gott gedient hat. So geht es ja uns auch, oder? Wir sind jetzt da in Österreich. Aber das ist nicht unsere Heimat. Das ist nicht, unser Bürgertum ist nicht da, heißt es im Philipperbrief. Unser Bürgertum ist im Himmel. Also wie bringen wir das unter einen Hut? Wie verändert sich unser Leben, wenn wir diese Wahrheit im Herz behalten? Wenn wir wirklich erwarten, dass Gottes Reich kommt? Wie wirkt sich das im Leben aus? Und ich habe drei Bereiche, die ich jetzt am Ende nur vorstellen will. Dieses Wissen, dass Gottes Reich kommt, es gibt uns Hoffnung. Hoffnung. Versetzt ihn in Daniels Lage im Exil. Er war immer in der Unterzahl. Am Anfang hat er nur seine drei Freunde gehabt, später lesen wir nicht einmal mehr von denen. Er war immer in der Unterzahl. Aber jetzt wird ihm offenbart, schau, Gottes Thron wird kommen, Gottes Herrschaft kommt und Zehntausende mal Zehntausende dienen ihm. Und so geht es ja auch uns, oder? Als Christen, wir sind nicht in der Überzahl, wir sind in der Unterzahl. Aber wir dürfen darauf vertrauen, darauf hoffen, darauf warten, dass Gottes Reich kommt. Und dieses Wissen wird nicht jedes Leid und jede Schwierigkeit aus der Welt schaffen, aber es gibt uns Hoffnung. Halte durch. Das ist nicht die Endstation, es ist nur eine Haltestelle. Es ist nur eine Wartezeit. Unsere Heimat ist nicht da, sondern wir warten auf die zukünftige Heimat. Gottes Reich kommt. Zweitens, dieses Wissen spornt uns an im Dienst. Wenn wir wissen, dass Gottes Reich kommen wird, dass Jesus wiederkommt, dann spornt uns das an im Dienst für ihn. Für uns bedeutet das ja Freude, oder? Wir erwarten Gottes Reich wieder, endlich kommt er. Aber für die Welt da draußen, für jeden, der den Herrn nicht kennt, bedeutet dieses Wiederkommen Gericht. Darum lasst uns die Zeit nicht verschlafen. So wie Jesus uns das dazu auffordert, oder? Seht zu, dass ich nicht komme, wenn ihr schläft. Wir wollen nicht da sitzen und warten, bis er wiederkommt, sondern wir haben ja einen Auftrag zu erfüllen in der Zwischenzeit. Und dem wollen wir uns ganz hingeben, in dem Wissen, er wird wiederkommen. Sein Reich kommt. Und zuletzt, dieses Wissen, dass Jesus wiederkommt, das spornt uns an, mehr wie Christus, mehr wie er zu werden. Wir wollen vorbereitet sein auf diesen Moment, auf diesen glorreichen Moment. Nicht um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind. Nicht damit Gottes Reich kommt, wollen wir so werden wie Christus, sondern weil wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Und das war Daniels Anwendung aus dem Ganzen. Wenn wir sein Leben anschauen, er hat voller Mut und Freimütigkeit und Treue zu Gott gelebt. Er hat sich nicht verunreinigt mit diesen Speisen in den ersten Kapitel. Er hat nicht andere Götter angebetet. Und so formuliert es Petrus im zweiten Brief, im dritten Kapitel. Und damit will ich schließen. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da wir dies erwarten, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm in Frieden befunden zu werden. Amen. Ja, Vater, wir wissen, du regierst. Herr, alles ist in deiner Macht. Und Herr, du regierst jetzt auf dieser Erde. Herr, hilf uns zu vertrauen darauf, dass du allmächtig bist, dass du das Weltgeschehen in deiner Hand hast. Und Herr, wir danken dir für alles, was wir sind und was wir haben, in dem Wissen, dass du es gibst und dass du erhöhst und erniedrigst, wen du willst. Und Herr, wir erwarten dein Reich. Herr, wir freuen uns auf diesen Moment, wenn du wiederkommst in all deiner Herrlichkeit. Herr, bitte hilf uns, bereit zu sein und die Zeit zu nutzen, Herr, bis dahin. Und Herr, regier du in meinem Leben. Hilf mir, dir ähnlicher zu werden. Hilf mir, bereit zu sein für diesen großen Tag, wenn du wiederkommst. Amen.